Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Heute mit Ilse Junkermann, Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Die Fragen stellt Christiane Florin.
Frau Junkermann, wo waren Sie, als Notre Dame in Flammen stand?
Das weiß ich nicht genau, aber ich habe es um 8 in den Nachrichten gesehen. Wahrscheinlich, ich war zu Hause. Ja, ich war zu Hause, aber keine war nicht an Nachrichten und so weiter angeschlossen.
Und was ging Ihnen bei den Bildern aus Paris durch den Kopf?
Furchtbar. Ich habe an unseren Dom in Magdeburg gedacht, der nur unwesentlich jünger ist, und an den ersten Dom, der gebrannt hat. Ich habe auch an die Twin Towers am 11. September gedacht, weil auch so ein Turm brannte, aber auch wie gezeigt wurde, wie die Menschen dastehen in Schockstarre und ich mich selber gefühlt hat, so ist es unglaublich. Und es war eine Parallele in der Reaktion, das fiel mir auf jeden Fall ein.
Und wie erklären Sie sich die hohe Spendenbereitschaft?
Nein, Notre Dame ist ein Symbol für Frankreich, vielleicht sogar für Europa, für eine Gemeinschaft in gemeinsamen Werten, die einmal durch den gemeinsamen Glauben verbunden war. Jetzt im 20., 21. Jahrhundert in Frankreich vielleicht schon früher gibt es ja viele Menschen, die nicht mehr an Gott glauben, aber trotzdem diese gemeinsame Glaubensgeschichte als dritte gemeinsame Größe haben. Und gerade in der derzeitigen Situation in Frankreich mit den harten Auseinandersetzungen mit den Gelbwesten, die Frage um soziale Gerechtigkeit, wenn dann noch so ein Symbol der Gemeinschaft verbrennt, dann rührt es an die Grundfesten einer Gemeinschaft und diese schnelle Reaktion für Spenden auch der reichsten Menschen in Frankreich zeigt, ja, wir fühlen uns diese Gemeinschaft verpflichtet. Aber auch viele kleine Spenden, bis hin unser Gemeindekirchenrat hat gestern Abend beschlossen, auch eine Kollekte für den Wiederaufbau zu geben, zeigt, wir sind miteinander verbunden, weil wir solche Symbole der Gemeinschaft brauchen, sie tragen.
Frau Junkermann, Sie sind für Mitteldeutschland zuständig, haben Amtssitze in Magdeburg und in Erfurt. Sind Sie eine ostdeutsche oder eine westdeutsche Bischöfin? Mitteldeutsch möchte ich jetzt eigentlich nicht fragen.
Ja, das fände ich aber schön. Ich bin eine mitteldeutsche Bischöfin, das passt sehr gut. Es ist ja auch Mitteldeutschland und nicht Ostdeutschland. Es ist in der Mitte von Deutschland. Das ist sozusagen zu Ostdeutschland geworden durch die Mauer und 40 Jahre Diktatur in der DDR, dass wir gesagt haben, die im Osten oder die drüben. Während, wenn Sie die Kulturgeschichte Deutschlands anschauen, dann ist es sozusagen die Wiege der europäischen Kultur in Mitteldeutschland. Und ich bin mitteldeutsche Bischöfin auch in dem Sinn, dass ich aus Süddeutschland gekommen bin und jetzt hier lebe und ganz hier lebe. Nicht auf Abruf oder als Zwischenstation, sondern ganz hier lebe und mich ganz auf die Kirche eingelassen habe.
Sie haben vorhin von der Spaltung Frankreichs gesprochen. Empfinden Sie auch Deutschland als gespalten in Ost und West in diesem Fall?
Zum Glück ist die Spaltung überwunden. Die sagen, eine Kriegsfolge war und dann über die Machtbereiche im Kalten Krieg Deutschland sagen, im Kern betroffen hat, aber natürlich auch alle anderen osteuropäischen Staaten, zu verschiedenen Machtblöcken zu gehören. Das tun wir nicht mehr. Wir sind ein gemeinsamer Staat und eine Gemeinschaft mit gemeinsamen Gesetzen. Aber es gibt deutliche Unterschiede, die resultieren zum einen aus der verschiedenen Vergangenheit über 40 Jahre. Das ist eine unterschiedliche Geschichte, die noch nicht ganz einfach ist zu vermitteln, die Unterschiedlichkeit, so empfinde ich das. Und es ist auch unterschiedlich, weil die Erfahrung der Menschen hier ist, dass sie sagen, über Nacht in einem anderen Staat plötzlich waren und den Prozess der Vereinigung nicht mitgestalten konnten, sondern es war ein Beitritt.
Woran liegt es, dass so wenige Bischöfe und Bischöfinnen aus Ostdeutschland kommen? Auch der Rat der EKD ist komplett westdeutsch.
Meine beiden Vorgänger waren ostdeutsche Bischöfe. Bezogen jetzt auf meine Bischofsstelle hängt es zum einen daran, dass die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland sich neu gebildet hat aus zwei sehr unterschiedlichen Kirchen. Und sie vereinbart haben, wenn sie zusammengeschlossen sind, soll der erste Landesbischof oder die erste Landesbischöfin nicht aus einem der beiden früheren Kirchen kommen, damit man sich nicht wechselseitig belastet und sagt, na ja, das macht er jetzt nur so, weil er denen verbunden ist und von dort her kommt und der nimmt uns nicht richtig wahr, sondern dass es für beide früheren Teilkirchen gleiche Voraussetzungen gibt und einen vergleichbaren Blick eines Bischofs, einer Bischöfin. Und damals war es, habe ich gehört, sind auch Menschen aus dem Osten Deutschlands angesprochen worden, die aber gesagt haben, so unterschiedliche Kirchen zusammenführen, das können wir uns gar nicht vorstellen.
Sie würden also nicht sagen, dass Ostdeutsche da diskriminiert werden, dass die vielleicht nicht so wissen, wie das geht in der evangelischen Kirche, weil alles doch sehr vom Westen geprägt ist?
Also wenn ich jetzt anschaue, den Wahlvorschlag für meine Nachfolger, das sind 3 Kandidatinnen und Kandidaten, alle aus Ostdeutschland.
Sie meinen, es verbessert sich jetzt?
Ich meine, dass es einen Wechsel gibt. Meine beiden Vorgänger waren aus der Thüringer oder der Kirchenprovinz Sächsischen Kirche. Die 2 Kandidaten jetzt kommen aus der früheren Kirchenprovinz Sächsischen, also aus unserer Landeskirche, die Kandidatin aus der Sächsischen Landeskirche. Es gibt immer mal wieder einen Wechsel. Ich würde nicht von einer Diskriminierung sprechen, sondern eher von dem, wie man sich wechselseitig beurteilt, wie nah man beieinander ist, oder dass Menschen sagen, nee, das traue ich mir nicht zu. Vielleicht gibt es eher eine westdeutsche Kultur von Menschen, die sagen, ja, das traue ich mir doch zu.
Im Herbst stehen Landtagswahlen an in Thüringen, in Brandenburg und in Sachsen. Was erhoffen Sie, was befürchten Sie?
Zunächst mal erhoffe ich mir eine sehr große Wahlbeteiligung, in dem sich ausdrückt, dass den Menschen die Demokratie mit ihren Möglichkeiten und auch Pflichten jedes Bürgers, jeder Bürgerin ein großes Anliegen ist. Das drückt sich für mich in einer großen Wahlbeteiligung aus. Und dann erhoffe ich mir, dass alle demokratischen Parteien mit einem klaren Sachprogramm auch guten Zuspruch bekommen.
Zählen Sie die AfD zu den demokratischen Parteien?
Sie ist eine demokratische Partei, weil sie die Spielregeln entsprechend gelten, weil wir hier in Sachsen-Anhalt ja auch andere Erfahrungen gemacht haben. Aber sie ist eine Partei, die sich den demokratischen Wahlen stellt. Allerdings habe ich Anfragen an ihr Demokratieverständnis, weil sie zum Beispiel in ihrem Wahlprogramm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, für die Bundestagswahl in ihrer Strategie gesagt hat, dass sie gar keine differenzierten Ausarbeitungen vorlegen will zur Wahl. Die würden doch nur die Spezialisten verstehen und die Wähler wären damit überfordert. Das ist für mich ein Grenzbereich von demokratischem Selbstverständnis einer Partei, die sagt, unsere Wähler sind eigentlich dumm.
Sie haben im Jahr vor der letzten Bundestagswahl 2016 dazu aufgerufen, gegenüber Angstmachern und Populisten klare Kante zu zeigen. Und daraufhin hat Björn Höcke, der thüringische AfD-Chef, der sich offenbar angesprochen fühlte, Ihnen vorgeworfen, Sie hätten das Christentum nicht richtig verstanden. Würden Sie sich mit Björn Höcke auf ein Podium setzen?
Ich würde mich mit Björn Höcke erst auf ein Podium setzen, wenn er sich für seine Äußerungen entschuldigt hat. Es waren noch sehr viel despektierlichere Äußerungen, die er über mich und die Kirche gemacht hat. Ich würde mich mit ihm auf ein Podium setzen, wenn vorher ganz klar verabredet wird, dass es um eine Sachdiskussion geht und welche Sachen diskutiert werden. Und ich würde mich mit ihm auf ein Podium setzen, wenn es eine Moderation gäbe, der ich zutraue, dass sie immer wieder zu dieser Sachdiskussion auch mahnt.
Der evangelischen Kirche wird nicht nur von der AfD, aber auch vorgeworfen, dass sie Politik macht, dass sie sich in tages- und parteipolitische Debatten einmischt. Fühlen Sie sich da angesprochen?
Ja, es wird ja immer dann vorgeworfen, wenn sie deutlich macht, dass hinter tages- und parteipolitischen Aussagen grundsätzliche politische Fragen und Themen stehen, die einer breiten ethischen Urteilsbildung und Wertediskussion bedürfen. Da fühle ich mich auf jeden Fall angesprochen. Natürlich wird ja täglich darauf angesprochen bei entsprechenden Äußerungen. Das Evangelium ist politisch. Da gibt es keinen unpolitischen Bereich. Denn wir feiern an Ostern, dass Jesus den Tod überwunden hat. Und damit ist die ganze Kultur des Todes mit allen seinen Mächten durchbrochen. Das betrifft die ganze Welt. Es ist nicht nur ein Mensch persönlich, sondern da ist alles von betroffen. Und Gott verheißt uns die Erneuerung dieser Welt.
Ist die Botschaft des Evangeliums so einfach zu verstehen, dass man immer sagen kann, ja, also das lese ich jetzt daraus und das bedeutet für die politisch Handelnden das und das?
Nein, so einfach ist es nicht zu verstehen, selbstverständlich nicht. Gerade an Ostern wird ja deutlich, wenn ich an die Geschichte denke, wie Maria und alle anderen Jünger auch den Auferstandenen gar nicht erkennen. Das zeigt ja schon, dieses Geschehen ist nicht zu begreifen, das verwandelt etwas. Und zugleich wirkt diese Botschaft. Die Jünger gehen und tragen weiter, dass Gottesreich angebrochen ist, das Reich der Gerechtigkeit und des Friedens, auch des Friedens mit der Schöpfung. Und daraus gibt es keine direkten politischen Handlungsanweisungen, aber es gibt daraus Wertmaßstäbe und Folgerungen, an denen ich konkretes politisches Handeln messen kann.
Halten Sie die Entscheidung des Kirchentages für richtig, die AfD vom Kirchentag in Dortmund in diesem Jahr auszuschließen von den Podien?
Ich bedauere diese Entscheidung sehr. Wenn es uns in der Auseinandersetzung mit der AfD darum geht, die Demokratie zu erhalten und zu stärken, auch gegenüber ihrem Populismus und ihren bewusst gesetzten Tabubrüchen, dann ist es sehr wichtig, dass wir mit den Mitteln der Demokratie dieses aufdecken und uns einer Sachdiskussion stellen und nicht aufgeben, sondern auf die Kraft des Wortes setzen und die Kraft des Diskurses.
Wie erleben Sie das in den Gemeinden in Ihrer mitteldeutschen Kirche? Sie haben sich eindeutig positioniert gegen Populismus, aber Anhänger populistischer Parteien sind doch natürlich auch unter den Kirchenmitgliedern. Wie gehen Sie daran?
Ja, wir wissen ja zum Beispiel, dass die aus dem Thüringen Monitor, der regelmäßig untersucht die Einstellung der Menschen im Freistaat Thüringen, übrigens das einzige Bundesland, das das regelmäßig so eine Untersuchung macht, dass der Anteil der Kirchenmitglieder unter den Menschen mit rechtsextremen Einstellungen überdurchschnittlich hoch ist. Da ist wichtig, wenn ich mich klar äußere, sei es nun zur Frage der Wählbarkeit der AfD oder Organspende oder jetzt unsere Petition zum Tempolimit 130, dass ich auf die Protest-E-Mails, die ich bekomme und Briefe, regelmäßig differenziert antworte. Allerdings auf die E-Mails nicht direkt mit E-Mail, sondern ich will diesen Schlagabtausch, der da stattfindet, unterbrechen. Und die Menschen, die mir schreiben, ohne Adressangabe, bekommen eine Rückantwort von meinem Sekretariat, dass ich sehr gerne auf die E-Mail antworte, schriftlich, wenn Sie mir eine Postadresse mitteilen.
Und haben Sie schon mal erlebt, dass dann die Adressaten, die Adressatinnen Ihnen zurückmelden, jetzt haben Sie mich überzeugt, jetzt bin ich nicht mehr anfällig für rechtsextremes Gedankengut?
Nein, natürlich nicht. So schnell geht es nicht. Es ist wichtig, miteinander im Gespräch zu sein. Und auf diese Rückmeldungen ist ungefähr 1% derer, die sagen auch Hass-E-Mails oder sehr pauschal anklagend schreiben, höchstens 1%, die dann mit ihrer Adresse antworten. Aber daraus ergibt sich manches Mal ein längerer Briefwechsel, wo deutlich wird, wir reden differenzierter miteinander. Und das ist ja schon ein Erfolg.
Und wie erklären Sie sich diesen Zusammenhang in der Statistik, von dem Sie vorhin gesprochen haben, also dass Kirchenmitglieder als rechtsextrem eingestuft werden?
Rechtsextremismus arbeitet ja mit religiösen Werten, zum Beispiel in der Überhöhung des Volkes, der Herkunft, der Nation, im ganzen Menschenbild. Das ist für mich eine Erklärungsmöglichkeit. Die andere ist die Erfahrung, dass der christliche Glaube dann nicht mehr allgemeingut ist und die Befürchtung, dass andere Religionen, insbesondere der Islam, uns überfremdet, also der christliche Glaube verloren geht. Das höre ich auch immer wieder in solchem Schriftverkehr, dass die Menschen von dieser Angst bewegt sind.
Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit der Landesbischöfin von Mitteldeutschland, mit Ilse Junkermann. Frau Junkermann, Sie sind seit 2009 im Amt, haben vorher hauptsächlich in Stuttgart gearbeitet. Sie kam aus einer evangelischen Volkskirche in die Diaspora. War es eine fremde Welt?
Also war keine fremde Welt, weil wir ja vor allem zwischen der württembergischen und der thüringischen Landeskirche eine jahrzehntelange Partnerschaft schon zu DDR-Zeiten hatten. Und es war auch nicht insofern fremd, weil mir besonders beeindruckt hat, wie konsequent die Föderationskirchenleitung damals die neue Verfassung der EKM geschrieben hat, von der Barmer Theologischen Erklärung her, also von der bekennenden Kirche her. Das ist mir besonders nahe in meiner eigenen theologischen Selbstverständnis, dass es für die Kirche mindestens genauso wichtig ist, vom Bekenntnis her Kirche zu sein und nicht von der Frage, wie bleiben wir in der Mehrheit.
Das heißt, dieses Volkskirche versus Diaspora spielt für Sie keine so große Rolle?
Es spielt eine sehr große Rolle, weil es auch bedeutet, was ist selbstverständlich? Wie sprechen wir die Menschen an? Das ist sehr unterschiedlich. Wenn ich zum Beispiel in einem Interview zum Christopher Street Day in meiner Grußbotschaft als Schirmherrin von Christopher Street Day die Geschichte des Regenbogens erzähle, also Arche Noah, die Rettung der Friedensbund Gottes, und hinterher die Interviewten sagen, das wusste ich ja überhaupt nicht, dass unser Symbol als Schwule so eine Geschichte hat. Das ist in Württemberg, würde ich sagen, noch Allgemeingut. Das heißt, wir haben hier gibt es einen ganz starken Traditionsabbruch. Das heißt, man kann nichts voraussetzen als Bildungsgut. Auf der anderen Seite fällt es auf sozusagen unbearbeiteten Boden, auf fruchtbaren Boden, die Geschichten aus der Bibel zu erzählen.
Aber wenn ich mir jetzt die Statistik anschaue, also 2009 waren noch 1,1 Millionen Mitglieder der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und jetzt sind es so um die 730.000, also so fruchtbar ist der Boden ja nicht.
Ja, Sie zählen jetzt die Mitglieder und das sind die volkskirchlichen Maßstäbe. Ich zähle oder für mich zählt es als fruchtbaren Boden, dass erstmal ein Same gelegt wird. Wie er aufgeht, ist ganz offen. Fruchtbarer Boden in dem Sinne, dass es keine Vorerfahrungen gehört oder Klischees oder sagen, ach, die Geschichte kenne ich doch, sondern ein großes Erstaunen über manche biblische Geschichten, die erzählt werden.
Ihre Amtszeit endet in diesem Jahr und zu Beginn Ihrer Zeit als Bischöfin von Mitteldeutschland, da haben Sie ein Thema stark gemacht, nämlich, dass es einen Versöhnungsprozess zwischen Stasi-Opfern und Tätern geben sollte. Das kam nicht so gut an. Hatten Sie unterschätzt, wie viel Unaufgearbeitetes da noch ist und auch wie wenig Bitte um Vergebung von Seiten der Täter?
Das habe ich ganz gewiss unterschätzt, aber ich will noch mal sehr deutlich unterstreichen, ich habe nie zur Versöhnung aufgerufen.
Aber Schritte zur Versöhnung haben Sie.
Schritte auf dem Weg zur Versöhnung liegen mehr vor als hinter uns. Dazu stehe ich auch nach wie vor. Unser Auftrag ist, das Wort von der Versöhnung zu predigen, dass Gott die Welt mit sich selbst versöhnt hat und uns aufträgt, diese Versöhnung zu predigen, dass Menschen nicht in Wut und Hass gegeneinander arbeiten oder nichts miteinander zu tun haben wollen, sondern dass die Menschen aneinander gewiesen sind, weil sie einander brauchen. Wenn jemand mit Fragen des Schuldigwerdens und Verletztwerdens umgehen kann, das ist die Mitte unserer Botschaft. Und darauf wollte ich hinweisen, dass ich bei den Gedenkveranstaltung zu 20 Jahre friedliche Revolution mir bewusst geworden ist, dass es da eine unsichtbare Mauer gibt und ich zu Gesprächen aufgerufen habe.
Um nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, verläuft diese unsichtbare Mauer zwischen Opfern und Tätern, also zwischen Menschen aus der früheren DDR oder eben auch zwischen Ost und West? Wäre da auch ein Versöhnungsprozess notwendig?
Wir Menschen werden ja in jeder Hinsicht immer wieder aneinander schuldig und wir brauchen auch jeden Tag Versöhnung und Vergebung, den Weg des Friedens immer wieder miteinander zu finden. Und selbstverständlich braucht es auch einen Verständigungsprozess, so möchte ich es mal nennen, zwischen Ost und West und West und Ost, dass die Menschen in den alten Bundesländern stärker wahrnehmen und würdigen die eigene Geschichte der Menschen in der Zeit der DDR, die ja ganz geprägt war von der Diktatur, aber doch auch in Nischen und zu bestimmten Zeiten, doch aber auch ein eigengelebtes Leben mit schönen Seiten war. dass man nicht pauschal sagen kann, das ist jetzt vorbei und war alles schlecht. Und wir ja auch hier weiter Traditionen haben, zum Beispiel die Ganztagskinderbetreuung und die Zahl der Kinderbetreuung, die wirklich gesamtgesellschaftlich, finde ich, vorbildlich sind. Es braucht Verständigung darüber, welche unglaubliche Anpassungsleistungen die Menschen hier erbracht haben, dadurch, dass sie plötzlich in einem anderen Staat waren und alles, was bisher galt, nicht mehr galt. Angefangen von kleinen Gesetzen bis hin zum ganzen Sozialsystem, bis hin, wo man gefordert ist, mehr für sich selbst zu sorgen, bis hin zu dem wahrzunehmen, dass die Wirtschaft in vielen Teilen marode ist und was man ja eigentlich schon gedacht hat, aber doch nicht in diesem Ausmaß, wie der Kapitalismus funktioniert, wie eine soziale Marktwirtschaft funktioniert, wie Demokratie nochmal neu in der Gewaltenteilung funktioniert. Das ist ja fast alles verändert worden. Deshalb ist für die Menschen hier die Familie auch so wichtig, weil das sozusagen die bleibende Orientierungsgröße ist. Da sehe ich, eine Verständigung ist nötig. Das braucht Würdigung und Wertschätzung. Und auch ein Verständnis dafür, dass es manchen Menschen nicht leicht ist, diese zwei unterschiedlichen Systeme im eigenen Leben zusammenzubringen.
Haben Sie, als Sie aus Stuttgart nach Magdeburg bzw. Erfurt gingen, anders gedacht? War Ihnen das klar, dass dort Menschen sagen, ihr aus dem Westen, ihr entwertet eigentlich unsere ganze Biografie, ihr wertschätzt die nicht?
Ja, die Diskussion gab es auch schon vor 20 Jahren und die Frage von Wessis und Ossis und wie man so übereinander denkt und die Bilder, die sich gebildet haben, waren klar. Das war schon sehr deutlich, dass es da auch damals schon präsent eine große Distanz gibt.
Ein geradezu historischer Erfolg Ihrer Amtszeit ist die Petition für Tempo 130. Also als Tempolimit auf Autobahnen. Sie mussten bis zum 3. April mindestens 50.000 Unterschriften zusammenbekommen, damit sich der Petitionsausschuss des Bundestages dieses Themas annimmt. Und das hat geklappt. Rund 60.000 haben unterzeichnet. Warum ist ein Tempolimit unter christlichen Aspekten heilsnotwendig? Warum ist das die Aufgabe einer Kirche, das zu fordern?
Also zum Glück und Gott sei Dank ist es nicht heilsnotwendig. Heilsnotwendig ist Jesu Tod und Auferstehung für uns, dass wir uns darauf verlassen, dass er uns den Weg zu Gott freigeräumt hat.
Und also wer 200 fährt und an die Auferstehung glaubt, ist raus aus der Nummer.
Ja, der kommt nicht in die Hölle, nein. Das glaube ich sowieso nicht, dass Menschen in die Hölle kommen. Das ist eine Vorstellung, aber die Ferne von Gott. Aber und an der konkreten Tat können Sie es auch nicht festmachen. Sondern uns geht es mit der Petition darum, einmal die politische Diskussion anzuschieben oder zu bestärken, dass wir im Blick auf unseren Lebensstil auch als einzelne Personen jeweils gefordert sind. Wenn es darum geht, dass es auf dieser Erde mehr Gerechtigkeit gibt und wir nicht weiter auf Kosten von Millionen armer Menschen leben. Wenn es darum geht, dass unsere Kinder und Kindeskinder eine Zukunft haben in einer, auf einem lebbaren Planeten, auf dem nicht noch weiter unsere Lebensgrundlagen in einer Weise zerstört werden, dass wir wenn man sich damit beschäftigt, nur erschrecken kann und wie sagen, das wunderbare Netz des Lebendigen grob zerstört wird, dass es immer noch so gut hält, dass es dafür eine Änderung unseres persönlichen Lebensstils braucht, dass es uns etwas kostet und dass wir darüber nachdenken, was uns bisher wertvoll ist und dass wir darüber nachdenken, was macht ein gutes Leben aus. Und da haben wir als Christen ganz viel dazu zu sagen, was ein gutes Leben ausmacht. Zum Beispiel, dass es nicht der Sinn des Lebens sein kann, wie schnell ich fahren kann. Dass die Freiheit eines Christenmenschen und jedes Menschen nicht darin besteht, auf Kosten anderer zu leben. Dass Freiheit immer verbunden ist mit der Verantwortung für die Mitmenschen, aber auch für die Mitkreatur.
Hätten Sie gerne eine Greta, die Heldin der Friday for Future Demonstrationen. Hätten Sie gerne eine Greta für die evangelische Kirche?
Ich finde, dass die Greta eine Greta auch für uns evangelische ist. Sie ist ja jetzt in diesen Tagen beim Papst. Das heißt, sie versteht sich ja auch als sagen Europäerin, die zu diesem christlichen Abendland gehört, sage ich jetzt ganz bewusst. Es ist gut, dass es solche Stimmen gibt und ich bin sehr froh, wie viele Schülerinnen und Schüler, wie viele Menschen durch ihren Aufruf sich aktivieren lassen und in diese weltweite Bewegung, in der wir als Christen ja sind, diese verstärken.
Frau Junkermann, haben Sie vielen Dank.
Ja, bitteschön, Frau Florin.